Wir stehen immer noch in der Predigtreihe über die Nebenrollen in der Apostelgeschichte. Es neigt sich dem Ende zu. Heute ist die zweitletzte Folge dieser Serie dran. Wir haben es in der Apostelgeschichte mit einer Art Film zu tun, mit zwei Hauptdarstellern, Petrus und Paulus, und vielen Nebendarstellern. Heute ist Lydia dran. Ich habe das Thema so genannt: Eine Geschäftsfrau und ihr größter Gewinn, Lydia. Ich habe ein Porträt von Lydia gesucht und habe nichts Geeignetes gefunden. Da habe ich gedacht, ich nehme einfach ein Bild aus ihren Kindertagen. Ich hoffe, es ist nicht ganz unpassend. Also Lydia, die ihren größten Gewinn macht. Wir hören uns einmal die Geschichte an, wo von Lydia erzählt wird. Das steht in Apostelgeschichte 16 und ich lese da schon von Vers 9 an. Paulus ist auf kleinasiatischem Boden, also heutige Türkei. Er ist da durch ganz Kleinasien gereist und ist bis an die westliche Grenze gekommen, zur Hafenstadt Troas. Und jetzt heißt es, dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis. Das ist der Hafen auf der mazedonischen Seite, der Hafen, der zur Stadt Philippi gehört. Und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen, mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Lydia. Wer war Lydia? Wenn die Geschichte von Lydia erzählt wird, dann hört man in aller Regel die Behauptung, Lydia war die erste Europäerin, die Christ wurde. Stimmt das eigentlich? Vermutlich überlegen Sie jetzt angestrengt, ob sich im Neuen Testament womöglich schon vor Lydia jemand bekehrt hat, der aus Europa stammt. Nein, das ist nicht der Fall. Und trotzdem war Lydia nicht die erste Europäerin, die Christ wurde. Warum nicht? Ist ganz einfach, weil sie keine Europäerin war. Lydia, sagt unser Text, stammt aus Thyatira. Und Thyatira lag in Kleinasien, auf asiatischem Boden, in der heutigen Türkei. Das kennen wir ja. Thyatira ist eine dieser sieben Städte, an die der Apostel Johannes die sieben Sendschreiben schicken muss. Offenbarung Kapitel 2 und 3. Also, Lydia wohnte zwar in Philippi auf europäischem Boden, aber sie war keine Griechin, sie war keine Mazedonierin, sie war eine Immigrantin. Immigranten gab es damals schon. Übrigens ist das mit der ersten Europäerin sowieso ein bisschen fragwürdig. Man kannte zwar schon den Begriff Europa als Landmasse, aber politisch gesehen dachte noch niemand in Kategorien wie Asien und Europa. Man dachte in der Kategorie des Römischen Reiches. Und sowohl Kleinasien oder die Provinz Asia, wo sie herkam, als auch die Provinz Mazedonien gehörten beide zum Römischen Reich. Man stellt das ja oft so dar, als hätte Paulus lange nicht gewagt, einen neuen Kontinent zu betreten. Er zog durch Kleinasien, zog hin und her, kam immer näher an die Küste, aber hat sich einfach nicht getraut, von sich aus diesen historischen Schritt, wie man sagt, von Asien nach Europa zu machen. Gott musste ihn mit dieser Vision dazu auffordern: Komm herüber und hilf uns. Nun, ich meine, das ist ein bisschen ein Anachronismus. Das passt nicht richtig in die damalige Zeit. Das ist modern gedacht, aber das hat sich Paulus ganz bestimmt nicht so überlegt. Kleinasien und Griechenland waren einfach zwei Länder, zwei Provinzen, die zum Römischen Reich gehörten. Die eine Provinz lag am östlichen Rand des Ägäischen Meeres und die andere am westlichen Rand. In der damaligen Vorstellungswelt gehörten die nicht zu zwei verschiedenen Kontinenten, sondern einfach beide zum Römischen Reich, zur selben politischen Einheit. Zurück zu Lydia. Lydia, heißt es, war eine Purpurhändlerin. Das heißt nicht, dass sie direkt mit dem Farbstoff Purpur gehandelt hat, aber mit Stoffen, die mit Purpur eingefärbt waren. Es gab in Thyatira, also da, wo sie herkam, eine richtige Färberzunft. Viele eigene Färbereien. Thyatira war berühmt dafür. Und die kostbarste aller Farben, mit denen gehandelt wurde, war Purpur. Purpur wird aus dem Sekret der Purpurschnecke gewonnen. Das ist eine Meeresschnecke, die ganz besonders im östlichen Mittelmeer lebt, also an der Küste nach Kleinasien hin. Und jetzt passen Sie mal auf, um ein Gramm, ich glaube, ich habe die irgendwo. Ja, hier, das habe ich vergessen, das Bild zu zeigen. Sehen Sie hier Thyatira. Das ist der Westteil der Türkei heute. Hier oben ist das Schwarze Meer. Also hier ist Thyatira, das ist eine Karte mit den 7 Gemeinden aus der Offenbarung. Hier ist dann die Ägäische See und hier drüben kommt dann Europa, Mazedonien, Griechenland. Ja, und das Bild zeige ich nachher nochmal. Hier sehen wir so eine Purpurschnecke. Wir sehen sie hier von vorne. Hier sehen wir sie von der Seite. Und falls Sie nicht wissen, wie Purpur aussieht, die Farbe Purpur, dann zeige ich Ihnen noch ein ganz schönes Bild. Wenn Sie ganz genau hingucken, dann sehen Sie Athen und die Akropolis. Das ist der Himmel über Athen an einem Abend, wo sich alles Purpurfarben einfärbte. Das ist also Purpur. Und jetzt passen Sie mal auf, um ein Gramm Purpur-Farbstoff herzustellen, waren etwa 8000 Schnecken erforderlich. Und um ein Kilogramm Wolle mit Purpur einzufärben, benötigte man 200 Gramm Purpurfarbstoff. Das wären also dann für ein Kilogramm gefärbte Wolle 1.600.000 Schnecken. Kein Wunder, dass Purpur so extrem teuer war. Und kein Wunder, dass gerade deshalb purpurfarbene Gewänder besonders begehrt waren bei denen, die was auf sich hielten. Das war das Statussymbol der Kaiser und der Könige und der Senatoren. Die trugen purpurne Kleider. Vielleicht erinnern Sie sich, man hat Jesus, als er gegeißelt wurde, nach der Geißelung und vor der Kreuzigung einen purpurfarbenen Mantel umgehängt, heißt es in Markus 15. Vermutlich war das ein Imitat, also kein echter purpurfarbener Mantel, aber immerhin im gleichen Farbton. Aber man wollte Jesus damit sozusagen zum König krönen, aber natürlich nicht ernsthaft, sondern um ihn zu verspotten und zu verhöhnen. Wenn Lydia mit Purpur und eingefärbten Stoffen handelte, dann gehörte sie natürlich zur Oberschicht. Ihre Geschäftspartner gehörten zu den Superreichen im Römischen Reich. Und entsprechend gut wird ihr Einkommen gewesen sein. Und ganz standesgemäß besaß sie dann auch ein eigenes Haus mit dazugehöriger Dienerschaft, wie unser Text sagt. Lydia kommt also aus Thyatira und sie hat sich in Philippi niedergelassen. Sehen Sie hier, Thyatira liegt ungefähr hier. Hier ist Troas, wo Paulus dann übergeschifft ist. Und hier finden wir Philippi auf mazedonischem Boden. Warum ist sie dorthin gezogen? Ganz einfach, weil der Handel mit Purpurstoffen dort viel erfolgreicher war. Man war näher am Römischen Reich und außerdem führte mitten durch Philippi eine der großen Handelsrouten, die sogenannte Via Ignatia. Das war eine der großen Römerstraßen. Jetzt gehen wir hier einen Schritt weiter. Das ist die Via Ignatia. Das sind die Überreste von Philippi. Philippi existiert heute nicht mehr. In der Nähe ist nur ein kleines Dorf. Aber man hat Ausgrabungen gemacht. So sieht die Via Ignatia damals aus. Die führte genau durch den Marktplatz von Philippi. Und die führte dann rüber durch die ganze Balkanhalbinsel bis an die Adria. Dann setzte man über und dann war man auf der Via Appia, die dann schnurstracks nach Rom führte. Philippi war eine der bedeutendsten und reichsten Städte in Mazedonien. Früher gab es dort Goldminen, da hat man gigantische Mengen Gold gefördert. Hier haben sich viele römische Soldaten niedergelassen. Die Stadt war eine sogenannte Kolonie. Das heißt, sie wurde vom Kaiser nicht als eine Provinzstadt behandelt, sondern als wäre sie ein Teil von Italien selber. Und das bedeutete ganz praktisch, ihre Bürger waren steuerfrei, steuerbefreit, und sie durften das römische Recht für alles in Anspruch nehmen, wo sie es brauchten. Sie kleideten sich nach römischer Mode, sie sprachen Lateinisch und waren wahnsinnig stolz auf ihre Sonderstellung. Und jetzt gehen wir zurück zu Lydia. An einem Sabbat sitzt Lydia hier, an einem kleinen Fluss, der Gangites, das ist etwa 1,5 Kilometer westlich außerhalb von Philippi. Da sitzt sie zusammen mit einigen anderen Frauen an einer Gebetsstätte. Das ist, was man heute dahin gesetzt hat, Treppen und eine kleine Kapelle in Erinnerung an diese Geschichte. Das ist keine heidnische Kultstätte gewesen, sondern der Platz, wo die Juden aus Philippi sich zum Gottesdienst treffen. Das war damals so, dass kleine ausländische Kulte nicht die Erlaubnis hatten, sich innerhalb der Stadtmauern zu treffen. Dann musste man ausweichen nach draußen. Und für die Juden war außerdem eine Stelle mit fließendem Wasser sehr wichtig, weil man ja im Vorfeld des Gottesdienstes zeremonielle Reinigungen vollziehen musste, Waschungen. Die Lydia selber, sagt unser Text, war gar keine Jüdin. Aber irgendwann hat sie sich zum Gott Israels bekannt. Wahrscheinlich schon in Thyatira. In Thyatira gab es eine Synagoge, in Philippi nicht. Und irgendwann hatte sie genug von den heidnischen Göttern und hat begonnen, sich zum Gott Israels zu halten. In Philippi selber hat es nicht viele Juden gegeben. Das hatte verschiedene Gründe, führe ich jetzt nicht aus. Aber auf jeden Fall, damit man eine Synagoge bauen konnte, musste es eine Mindestzahl von 10 verheirateten Männern geben. Und die gab es offensichtlich nicht. In unserer Begebenheit sind sogar nur Frauen zum Gebet am Sabbat an dieser Stätte versammelt. Was haben die Frauen dort gemacht? Die haben einen jüdischen Gottesdienst gefeiert. Sie haben das Schema rezitiert aus 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, unser Herr, der Herr ist unser Gott, er und kein anderer. Er ist der einzige Gott. Dann haben sie das 18-Bitten-Gebet gesprochen. Dann haben sie einen Abschnitt aus dem Gesetz gelesen und einen Abschnitt aus den Propheten. Wenn jetzt ein Rabbiner da gewesen wäre, dann hätte er ihnen diese Texte ausgelegt. Aber da war halt keiner und da haben sie wahrscheinlich selber noch ein bisschen über die Bedeutung dieser Textabschnitte nachgedacht, diskutiert und dann wollten sie noch den Schlusssegen sprechen. Aber halt, da kommen ja plötzlich ein paar Männer direkt auf sie zu. Die sind interessiert an dem, was sie machen, am jüdischen Gottesdienst. Sie stellen sich vor, Paulus, Silas, Lukas, Timotheus. Dürfen wir uns zu euch setzen? Aber bitte. Dürfen wir euch die Heilige Schrift auslegen? Ja, bitte, unbedingt. Das lassen sich unsere 4 nicht zweimal sagen. Das ist ihre Chance, auf das haben sie gewartet. Sie haben bis dahin noch nichts unternommen, sie haben den Sabbat abgewartet, suchten solch eine Gebetsstätte, jetzt haben sie gefunden, sie werden eingeladen und jetzt legen sie los. Und ich bin sicher, sie sind ausgegangen von alttestamentlichen Ankündigungen des Messias und haben den Frauen dann die Geschichte von Jesus von Nazareth erzählt, was er gesagt hatte, was er getan hatte, dass er Menschen in die Nähe Gottes führen konnte, wie sonst noch nie irgendjemand vorher, dass er sich als Sohn Gottes zu erkennen gab, dass der Hass seiner Feinde ihn schließlich ans Kreuz brachte, aber dass Gott ihn von den Toten auferweckte und zu sich in den Himmel holte. Er ist der versprochene Retter, sagten sie. Er ist wegen unserer Schuld gestorben und er hat uns den Auftrag gegeben, diese Botschaft allen Menschen zu sagen, allen Juden und auch allen anderen Völkern, denen in Kleinasien und auch euch in Mazedonien. Lydia hat aufmerksam zugehört. Sie hat sicher schon oft über diesen angekündigten Messias nachgedacht. Alle Juden warteten damals auf den. Und mit jedem Satz, den Paulus sagt, wächst ihr Interesse. Mit jedem Satz, den er sagt, ist es, als würden ein paar mehr Schuppen von ihren Augen fallen, als würde der Nebel sich noch ein bisschen mehr lichten. Und irgendwann sieht sie völlig klar, ja, dieser Jesus, das ist der Retter, das ist mein Retter. Mit dem möchte ich ab jetzt mein Leben führen. Und ein tiefer Friede, eine tiefe Freude hält bei ihr Einzug. Lukas beschreibt das so, während Lydia uns zuhörte, öffnete ihr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Jesus öffnete ihr das Herz. Mit anderen Worten, er gab ihr das nötige Verständnis. Er schenkte ihr den Durchblick. Er weckte in ihr die Bereitschaft, sich ihm anzuvertrauen. Der Herr öffnete ihr das Herz. Hier haben wir ein Bild, das Bild von der Türe, die Gott sozusagen von außen her aufstößt. Gott steht vor ihr und jetzt schließt er die Tür zu ihrem Innersten, ihrem Herzen auf, damit das Licht der guten Nachricht hineinfallen kann. Nicht, wenn man das so liest, dann könnte man denken, dass der Glaube gewissermaßen ein Lotteriespiel ist. Bei dem einen schließt Gott auf, den anderen übergeht er. Glück für die einen, Pech für die anderen. Lydia hat jetzt mal Glück gehabt, die anderen Frauen, die da saßen, wir wissen es nicht, vielleicht haben sie Pech gehabt. Gott hat halt nicht aufgeschlossen. Aber das wäre ein Missverständnis. Die Bibel verwendet das Bild von der Türe auch genau andersrum. In Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Nach diesem Vers bricht Gott nicht einfach von außen in ein Menschenleben hinein, sondern er wartet darauf, dass wir die Tür von innen her öffnen. Er zwingt uns nicht was auf, von dem wir gar nichts wissen wollen. Sehen Sie, Lydia wollte wissen. Lydia suchte den wahren Gott. Sie war schon bis zum Gott Israels gekommen. Sie war begierig, so viel wie möglich über ihn zu erfahren. Und jetzt, wo diese vier Männer da sind und noch was Neues zu berichten haben, erst recht. Es heißt von ihr, sie hörte zu, ganz genau zu. Und indem sie zuhörte, hat sie gewissermaßen von ihrer Seite her die Tür für Jesus geöffnet. Aber dass sie das, was Paulus dann sagt, auch wirklich verstand, einordnen konnte, begriff, wer Jesus ist, dazu braucht es den Heiligen Geist. Und das ist jetzt von der anderen Seite gedacht. Jetzt war der Heilige Geist sozusagen ihr Augenöffner, ihr Verstandesöffner, ihr Türöffner. Und das umschreibt Lukas eben so, der Herr öffnete ihr das Herz. Das Entscheidende tut Gott. Ohne sein Eingreifen würde kein Mensch zu Gott finden, auch bei aller Anstrengung und allem Suchen nicht. Aber zum Glück greift Gott ein. Wo jemand Gott aufrichtig sucht, da lässt er sich finden. Gott möchte sich finden lassen. Er möchte, dass wir ihn entdecken. Er möchte, dass wir seine Liebe erfahren. Lydia wollte Gott kennenlernen und hat er sich zu erkennen gegeben. Lydia wollte seine Liebe erfahren und da hat sie seine Liebe erfahren. Sehen Sie, hier am Sabbat, an einem Tag, wo die Juden nicht arbeiten dürfen, wo auch Lydia keine Geschäfte mit ihren Purpurstoffen machen durfte, an diesem Tag hat sie ihr größtes Geschäft gemacht, ihren größten Gewinn. Sie hat was gewonnen, was sie mit all ihrem Geld nie hätte kaufen können, die Vergebung ihrer Sünden, das ewige Leben, eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und zum Zeichen, dass es ihr Ernst damit ist, lässt sie sich taufen. Und dann bittet sie die vier Evangeliumsboten, in ihr Haus zu kommen und ihre Gäste zu sein. Eigentlich war es das schon, was wir über Lydia erfahren. Paulus und seine Mitarbeiter bleiben zwar noch in Philippi, aber jetzt berichtet Lukas von einigen anderen Erlebnissen. Er erzählt von einem Sklavenmädchen, das einen Wahrsagegeist hatte. Es gehörte Besitzern, die sie für sie arbeiten ließen. Und diese Sklavin hat hinter Paulus und seinen Männern hergerufen, das ist der verkündet, der den wahren Retter verkündet. Und irgendwann war es Paulus zu bunt, hat sich umgedreht und hat im Namen Jesu diesen bösen Geist aus ihr ausgetrieben. Und dann erzählt Lukas weiter von einem Gefängnisaufseher, nämlich die Besitzer von dieser Sklavin waren so empört, dass ihnen der Gewinn davon geflutscht ist, dass sie Paulus vor die Stadtpräfekten schleppten und ins Gefängnis werfen ließen. Und da war dieser Gefängnisaufseher. Und plötzlich, mitten in der Nacht, gibt es ein Erdbeben, die Gefängnistüren springen auf und alle Gefangenen kommen frei. Der Gefängnisaufseher kriegt das mit und in seiner Todesangst will er sich ins eigene Schwert stürzen. Und dann kommt Paulus und erklärt ihm, wie er gerettet werden kann. Direkt haben diese beiden Ereignisse, die sich noch in Philippi abspielten, nichts mit Lydia zu tun, aber indirekt doch. Keine Sorge, ich will jetzt nicht im Detail auf diese beiden Episoden eingehen, das wären Nebenrollen für sich. Ich hab einfach vor, noch etwas, auf etwas hinzuweisen, ein paar Sachen, die mit diesen beiden Ereignissen zu tun haben. Und dann werden Sie merken, ganz am Schluss des Kapitels taucht Lydia noch einmal auf. Nämlich, nachdem Paulus dann aus dem Gefängnis wieder freikommt, da heißt es in Vers 40, wieder in Freiheit gingen Paulus und Silas zu Lydia, wo sie sich mit den Geschwistern trafen und ihnen Mut machten. Danach verließen sie die Stadt. Also, bevor Paulus und Silas die Stadt verlassen, suchen sie noch einmal die Geschwister auf, um sich von ihnen zu verabschieden und ihnen Mut zuzusprechen. Und wo finden sie diese Mitchristen? Bei Lydia, im Haus von Lydia. Und das ist nun höchst interessant, und zwar aus drei Gründen. Zum einen, offensichtlich gab es in Philippi schon nach ganz kurzer Zeit eine richtige kleine Gemeinde. Man liest ja nur von der Lydia und ihren Hausgenossen und dann von diesem Sklavenmädchen und dann von dem Gefängnisaufseher. Drei Leute sozusagen. Wir wissen nicht, wie lange Paulus in der Stadt gearbeitet und gepredigt hat. Es kann nicht allzu lang gewesen sein. Er wurde ja sofort in eine Gefängniszelle gesperrt, wo die Sache mit dieser Sklavin passierte. Und hinterher musste er auf Wunsch der Stadtobersten die Stadt so schnell wie möglich verlassen. Und trotzdem haben sich offensichtlich schon nach ein paar Tagen oder Wochen eine Reihe von Philippern auf die Seite von Jesus gestellt. Und das, obwohl Paulus eingesperrt wurde. Eigentlich hätte die das doch abschrecken müssen. Also wenn das die Folge davon ist, dass man sich zu Jesus bekennt, da halte ich lieber den Mund. Da will ich lieber nichts wissen von dieser neuen Religion. Sonst lande ich auch noch in einer Gefängniszelle. Nein, es gab Leute in Philippi, die waren so fasziniert von Jesus. Die waren so darauf aus, endlich Vergebung ihrer Schuld zu bekommen. Die waren so begierig nach neuem, ewigem Leben, dass die irdischen Nachteile sie nicht abhalten konnten. Im Gegenteil, diese irdischen Nachteile waren wie die Nagelprobe auf die Echtheit ihres Glaubens. Und das Zweite, was hier überraschend ist und interessant, diese kleine Gemeinde trifft sich im Haus von Lydia. Wir haben ja bereits davon gesprochen, dass sie ein großes Haus hatte. Und jetzt stellt sie ihr Haus dieser kleinen Schar für die Zusammenkünfte und Gottesdienste zur Verfügung. Man kann die Bedeutung dieser Gastfreiheit von Lydia für die junge Gemeinde kaum überschätzen. Auf diese Weise hatten die Christen eine Art Heimstätte, einen Schutzraum, wo sie sich relativ unbehelligt treffen konnten. In gewissem Sinn war das Haus von Lydia überlebenswichtig für sie. Nicht? In anderen griechischen Städten, Mazedonien und Griechenland, da gab es viele orientalische Kulte und da fiel eine neue Religion nicht gleich auf. Aber Philippi, habe ich gesagt, war eine römische Kolonie, da lebten fast nur Römer und die Römer hatten einen Rochus auf alle nicht-römischen Religionen. Und der Antisemitismus war ganz besonders weit verbreitet. Überhaupt herrschte eine Antipathie gegen alle religiösen Kulte, vor allem die aus dem Osten. Man hatte einfach Angst, dass die eigenen Götter nicht mehr genügend verehrt würden und dass die guten alten Sitten verfallen würden und dass die Götter sich dann irgendwann rächen und Unheil über Stadt und Land bringen. Deshalb durfte sich auch diese Handvoll Juden, die es in Philippi gab, nur außerhalb der Stadt treffen. Und sehen Sie, den Christen wäre es nicht besser ergangen als den paar Juden. Die waren eine religiöse Minderheit. Aber jetzt hatten sie Lydia. Sie hatten sozusagen einen Sponsor von sozialem Status und mit entsprechenden Mitteln, mit einem Haus, das groß genug war für eine junge Gemeinde. Es gab in den römischen Städten Clubs und Gesellschaften aller Art, wie in unseren Großstädten. Die trafen sich in Privathäusern. Und wenn die Christen jetzt solch einen Treffpunkt hatten, dann war die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sie vorläufig einfach für so einen Privatclub hielt und nicht gleich als gefährlichen Fremdenkult einordnete. Und an dieser Stelle kam den Christen etwas zugute, was zum christlichen Glauben gehört. Nämlich, Christen brauchen keinen Tempel, um Gott anbeten zu können. Christen brauchen auch keine Priester, die Opfertiere schlachten. Christen brauchen auch keine Statuen von ihrem Gott, die sie vor sich herschleppen. Jede andere Religion hat irgendwelche auffälligen Gegenstände oder irgendwelche aufwendigen Verfahren im Gottesdienst. Die Christen haben nichts davon, einfach nichts. Sie konnten an jedem beliebigen Ort zu Gott beten und ihr Gott war immer unsichtbar bei ihnen. Deswegen konnte man sie ganz locker erstmal für so eine Art philosophischen Club halten oder sonst einen Verein, einfach die Art von Interessengruppen, die sich in Privathäusern trifft. Und Lydia hatte gerade solch ein Privathaus und ließ die Christen dazu zusammenkommen und hat ihnen damit einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Und das Dritte, wer gehörte denn zu dieser jungen Gemeinde? Unser Text sagt, Paulus und Silas trafen sich mit den Geschwistern. Wer waren denn diese Geschwister? Gut, ich sagte schon, wir kennen natürlich nicht alle, aber drei kennen wir. Immerhin drei. Lydia selber, das Sklavenmädchen und den Gefängnisaufseher. Das ist ja nicht so, dass der eine in die Baptistengemeinde ging und dann in die freie Gemeinde und der dritte zu den Methodisten. Damals gab es einfach die Gemeinde. Und wer Christ war, der ging zu der Gemeinde. Man kann sich kaum eine Gruppe von Menschen denken, die bunter durcheinander gewürfelt war. Diese drei Bekehrten sind Welten voneinander getrennt. Die sind praktisch in allen Belangen verschieden. Nicht nur verschieden, sondern krass gegensätzlich. Das wollen wir uns noch ein bisschen genauer ansehen. Lydia kommt aus Kleinasien. Sie ist eine Immigrantin. Das Sklavenmädchen ist höchstwahrscheinlich eine Griechin aus Mazedonien, war vielleicht sogar in Philippi geboren. Beim Gefängnisaufseher dürfte es sich um einen pensionierten Soldaten handeln, also einen Armeeveteran, der sozusagen noch im Ruhestand eine Anstellung als Beamter bekommen hat. Er ist wie alle römischen Beamten, alle, die in der Verwaltung, der römischen Verwaltung angestellt sind, ein Römer. Also, wir haben eine Kleinasiatin, wir haben eine Griechin und wir haben einen Römer. So viel zur Herkunft der drei. Wie steht es mit ihrem sozialen Status aus? Lydia war eine wohlhabende Frau, ein gemachter Mann, hätte ich fast gesagt. Mit ihren purpurgefärbten Stoffen betreibt sie einen lukrativen Handel. Ihr Haus ist groß genug, um nicht nur vier Missionare zu beherbergen, sondern die ganze Gemeinde. Mit einem Wort, Lydia steht so ziemlich ganz oben auf der gesellschaftlichen Stufenleiter. Das Sklavenmädchen befindet sich am anderen Ende des Spektrums, ganz unten. Viel tiefer kann man eigentlich gar nicht mehr sinken. Sie besaß nichts. Sie besaß nicht mal sich selber. Sie hatte keine Rechte, keine Freiheit, kein Einkommen, kein Eigentum. Alles, was sie durch die Wahrsagerei verdiente, das wanderte schnurstracks in die Taschen ihrer Besitzer. Und der Gefängnisaufseher, der stand irgendwo dazwischen auf dieser Leiter. Er hatte zwar einen verantwortungsvollen Posten, aber er gehörte nur zur Mittelklasse. Also, wir haben jemand von ganz oben, vom oberen Ende der Stufenleiter, jemand vom unteren Ende und jemand aus der Mittelschicht. Sozusagen den perfekten Querschnitt durch die Bevölkerung. Und noch die Frage, wie steht's mit ihren ganz persönlichen Bedürfnissen? Auch die waren total unterschiedlich. Die Lydia, die hatte, wenn man so will, ein intellektuelles Bedürfnis. Die heidnischen, orientalischen Religionen, mit denen sie groß geworden war, die hatten ihr Denken nicht ausgefüllt, nicht zufriedengestellt. Sie hat ihnen den Rücken gekehrt, war desillusioniert und hat sich der Botschaft von dem wahren Gott zugewandt. Der hat eine unglaubliche Anziehungskraft auf sie ausgeübt. Und jetzt kommt Paulus und spricht genau von diesem Gott und noch dazu, dass dieser Gott den Retter gesandt hat. Und mit einem Mal ist es so, dass ihre tiefsten Lebensfragen beantwortet sind. Sie hat ganz genau zugehört und sie hat die richtigen Antworten bekommen. Ihre intellektuellen Bedürfnisse sind gestillt worden. Das Sklavenmädchen, das brauchte vor allem, ich sage es mal so, psychologische Hilfe. Oder wir würden vielleicht lieber sagen, Hilfe für ihre Seele. Die war ja von einem bösen Geist besessen. Und Besessenheit hat fürchterliche Folgen. Man wird fremdbestimmt, man verliert seine Identität, man ist einer teuflischen Macht ausgeliefert, man ist einer Instanz unterworfen, die alles kontrolliert. Diese bedauernswerte Frau war doppelt gebunden, einmal an ihre Besitzer, denen sie alles ständig abgeben musste, und dann noch an die Dämonen. Und Paulus treibt diesen bösen Geist aus im Namen von Jesus, und so findet sie Freiheit. Sie findet zu Jesus und damit auch wieder zu sich selber. Und der Gefängnisaufseher, was hat der für Bedürfnisse? Was braucht der für Hilfe? Jetzt würde ich mal sagen, vor allem moralische Hilfe. Der war ja, als das Erdbeben kam, drauf und dran, Selbstmord zu machen. Und dann kommt Paulus und sagt, und dann ruft er einfach zu ihm, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Es war, als hätte plötzlich sein Gewissen ihn geweckt. Mit einem Schlag begreift er, dass er ein verlorener Mensch ist. Dass er Schuld in seinem Leben hat. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus. Sehen Sie, Hilfe für unser Denken, Hilfe für unsere Seele, Hilfe für unser Gewissen. Das alles hat Jesus diesen Dreien geschenkt. Jesus hat sie total verändert, hat heilend und rettend in ihr Leben eingegriffen. Und jetzt finden sie sich plötzlich alle drei im selben Wohnzimmer wieder. Plötzlich gehören sie zu einer Familie. Es heißt, Paulus und Silas gingen zu Lydia, wo sie sich mit den Geschwistern trafen. Mit den Geschwistern. Der Gefängnisaufseher war jetzt der Bruder von Lydia und von der Sklavin. Und Lydia und die Sklavin waren jetzt die Schwestern des Gefängnisaufsehers. Im normalen Leben hätten die nie was miteinander zu tun haben wollen. Die wären sich aus dem Weg gegangen, wo sie nur konnten. Und jetzt bilden sie plötzlich eine Familie. Jetzt verbindet sie etwas, was stärker ist als all diese dramatischen Unterschiede, all die Gegensätze. Das Vertrauen auf Jesus verbindet sie. Das neue Leben, das er ihnen geschenkt hat. Wissen Sie, was ein frommer Jude jeden Morgen betet? Er dankt jeden Morgen Gott dafür, erstens, dass er kein Heide ist, zweitens, dass er kein Sklave ist und drittens, dass er keine Frau ist. Was haben wir hier in der jungen Gemeinde von Philippi? Wir haben drei Heiden, wir haben eine Sklavin und wir haben zwei Frauen. Ist das nicht irgendwie toll? Gott hat sozusagen dieses Gebet des frommen Juden auf eine ganz andere Weise erhört, als er sich's dachte. Wir haben Repräsentanten dieser drei verachteten Kategorien in dieser jungen Gemeinde. Heiden, Sklaven, Frauen. Jesus bringt sie alle unter einen Hut. Er bringt unter einen Hut, was in dieser Welt auseinanderstrebt. Er bringt zu Ehren, was in dieser Welt gering geachtet ist. Das ist neutestamentliche Gemeinde. Paulus sagt in Galater 3, Vers 28, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Griechen sind die Heiden, also diese eine Kategorie. Zwischen Sklaven, haben wir die zweite Kategorie, und freien Menschen. Zwischen Mann und Frau, genau die drei Kategorien. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. In der Gemeinde von Philippi zeigt sich der universale Aspekt des Evangeliums. Es erreicht so unterschiedliche Menschen. Und gleichzeitig zeigt sich der einigende Aspekt des Evangeliums. Es bindet alle diese Menschen in Gottes Familie zusammen. Bis dahin hatte diese reiche Businessfrau und diese ausgebeutete Sklavin und dieser grobe Gefängnisaufseher nichts miteinander am Hut. Die hätten sich lieber nie einer mit dem anderen blicken lassen. Und jetzt treffen sie sich im selben Haus und entwickeln eine geschwisterliche Liebe zueinander. Eigentlich eine Zumutung. Gott mutet denen was zu. Aber es ist eine Zumutung, die Gott möglich macht durch seine Liebe. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Punkt und vielleicht haben Sie noch die Kraft zuzuhören. Und das ist nur ein Nachgedanke, der indirekt auch nochmal mit Lydia zu tun hat und der mir irgendwie auch sehr wichtig ist. Auch im Blick auf die ganze Gemeinde von Philippi. Ist eine merkwürdige Sache, auf die ich Sie noch hinweisen möchte. Als der Paulus wieder aus dem Gefängnis freikommt, da weist er plötzlich darauf hin, dass das ganze Vorgehen gegen ihn und Silas illegal war. Er sagt, ich möchte mit den Stadtobersten reden, Und dann sagt er, erst haben sie uns ohne jedes Gerichtsverfahren öffentlich schlagen lassen, obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns still und heimlich abschieben. Das kommt nicht in Frage. Und weiter heißt es, als die Prätoren hörten, dass es sich bei diesen Männern um römische Bürger handelte, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Sie begaben sich persönlich zu ihnen und entschuldigten sich für das, was geschehen war. Hier erfahren wir, dass Paulus und auch Silas das römische Bürgerrecht hatten. Das könnte natürlich jeder von sich behaupten, wenn es irgendwie schwierig wird. Das musste man ja irgendwie nachweisen können. Vermutlich trugen die römischen Bürger, vor allem wenn sie auf Reisen waren, jetzt nicht gerade einen Pass mit sich, wie wir das machen, oder unsere Identitätskarte, aber sie trugen eine sogenannte Testatio mit sich. Das war ein kleines, zusammenklappbares, hölzernes Täfelchen, war mit Wachs beschichtet und auf dem Wachs war eine beglaubigte Kopie ihres Bürgerrechts eingeritzt. Eben ihr Bürgerschaftsausweis. Und vielleicht hat Paulus das dabei gehabt und konnte das vorzeigen. Also, römische Bürger durften niemals ohne ordentliches Gerichtsverfahren so schlimm behandelt werden. Einfach gegeißelt, mit der Rute ausgepeitscht, einfach ins Gefängnis geworfen. Aber merken Sie, was daran merkwürdig ist? Warum sagt Paulus das denn erst hinterher? Warum hat er nicht ganz zu Anfang protestiert, noch bevor sie ihm die Kleider vom Leib rissen und mit der Rute schlugen? Dann hätte er sich doch dieses ganze schreckliche Erlebnis erspart und die Füße eingespannt in den Block, die Schmerzen und die Schmach. Manche denken, er hatte gar keine Gelegenheit dazu gehabt. Er sah sich ja diesem aufgebrachten Mob gegenüber, alle schrien ihm Anschuldigungen ins Gesicht und die Prätoren griffen dann vielleicht überhastet ein, um die öffentliche Ruhe wiederherzustellen. Aber das geht nicht so ganz richtig auf. Der hätte schon Zeit gehabt, hätte nur schreien müssen, halt, ich bin römischer Bürger. Und ganz am Anfang, wo sie ihn erst mal packten und zum Prätoren schleppten, da hätte er durchaus protestieren können. Aber er hat es nicht gemacht. Erst hinterher, wo es eigentlich zu spät war. Warum wohl? Wirklich nur deshalb, weil er nicht dazu kam? Ich glaube, der Grund liegt tiefer. Paulus dachte an die junge Gemeinde. Er dachte zum Beispiel an Lydia, an diese Immigrantin. Als Immigrantin besaß sie kein römisches Bürgerrecht. Er dachte an die Sklavin. Die besaß hundertprozentig kein römisches Bürgerrecht. Und dann stellte er sich vor, in was für eine Zerreißprobe diese gerade im Entstehen begriffene Gemeinde geraten würde, nicht? Er, Paulus, kommt und fordert auf, folgt Jesus nach. Und wenn er, Paulus, deswegen behelligt wird, wenn man ihn auspeitschen will und ins Gefängnis werfen, dann zieht er einfach seinen Bürgerschaftsausweis aus der Tasche, seine Testatio, und man muss ihn laufen lassen. Aber die anderen, die Lydia, die Sklavin, die dieses Privileg nicht haben, römischer Bürger zu sein, die kommen dann umso härter dran. Er ist fein raus und die anderen müssen leiden. Er kann den Schutz des Staates beanspruchen und die anderen stehen im Regen. Soll nur er es besser haben als die anderen Christen? Wäre es also womöglich am besten so, dass nur die Christen werden, die römische Bürger sind? Will Paulus die anderen zum Leiden für Jesus auffordern und er selber kann sich davor drücken? Das geht doch nicht. Da wäre ja seine Hingabe an Jesus in Frage gestellt. Die würde ins Zwielicht geraten. Der predigt ja nur deshalb so forsch daher, weil er genau weiß, dass ihm nichts passieren kann. Die Glaubwürdigkeit des Evangeliums wäre aufs Spiel gesetzt. Nein, Paulus war bereit, für Jesus Schmerzen zu ertragen. Und er wollte ein Zeichen setzen. Er wollte zeigen, dass sich das Vertrauen auf Jesus lohnt, auch wenn es gravierende Nachteile nach sich zieht. Und damit wollte er genau denen Mut machen, die kein Bürgerrecht hatten, die vielleicht noch unentschlossen waren. Es gibt im Philipperbrief, also im Brief, den Paulus an diese Gemeinde schrieb, einige Jahre später eine ganz tolle Stelle, Kapitel 1, Vers 14. Da sagt er Folgendes: Bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Das war in einer anderen Situation, da war Paulus wieder im Gefängnis in Rom, aber es hat sich genau dasselbe abgespielt. Er war im Gefängnis und die anderen haben nicht alle den Schwanz eingezogen und sich in ihren Häusern verkrochen, sondern fühlten sich erst recht ermutigt, das Evangelium weiterzusagen. Und das war eben auch in Philippi wichtig. Paulus wusste, dass auf diese Gemeinde Verfolgungen zukommen wird. Und mit seiner unerschrockenen Bereitschaft, ins Gefängnis zu gehen, hat er ihnen Mut eingeflößt. Für Jesus lässt sich auch sowas ertragen. Ich kann es ertragen, ihr könnt es auch ertragen. Das gehört einfach dazu. Und außerdem, wenn Jesus will, kann er wunderbar daraus befreien. Wenn er möchte, kann er mich sogar aus diesem Block befreien, wo meine Füße eingespannt sind. Wenn er möchte, kann er sogar ein Erdbeben schicken und die Gefängnistüren aufbrechen. Wo Gott ist, da ist Freiheit. Wo Gott ist, da ist selbst um Mitternacht heller Tag. Also, Paulus hat sein Bürgerrecht nicht zu seinem persönlichen Vorteil benutzt. Er hat nur dann davon Gebrauch gemacht, wenn es der Sache von Jesus diente und wenn es eine Hilfe für die Gemeinde war. Und dass er hinterher auf sein Bürgerrecht hinwies und darauf bestand, dass man ihn sozusagen wieder rehabilitierte. Das war eine Hilfe für die Neubekehrten. Jetzt mussten sie nicht denken, ah, wir haben da einen Anführer, das ist irgendwie eine zwielichtige Gestalt, die landet im Gefängnis. Nein, der war rehabilitiert, zu dem konnten sie hochsehen. Und vor allem hatten sie jetzt selber erstmal Ruhe. Nicht? Die Magistraten der Stadt, die würden jetzt nicht sofort wieder dreinschlagen. Die haben sich ja blamiert. Und wenn irgendeiner, ein Philipper, der es nicht gut kann mit den Magistraten, ihnen eins auswischen will, dann könnte er an den Kaiser schreiben und von dieser Geschichte berichten, melden, dass sie einen römischen Bürger ohne Gerichtsverfahren einfach so ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen haben. Und dann wären die Magistraten zum wenigsten ihren Job los gewesen, vielleicht auch ihr Leben. Also jetzt konnten die jungen Christen sich erstmal beruhigt in der Stadt bleiben. Sie konnten davon ausgehen, Paulus konnte davon ausgehen, dass sie im Haus von Lydia fürs Erste in Sicherheit waren. Er hat ihnen gewissermaßen eine Atempause verschafft. Und damit hat er ihnen einen Dienst erwiesen. Und wir sehen nochmal im Rückblick, Lydia hat damit, dass sie dieses Haus zur Verfügung stellte, dieser jungen Gemeinde einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Ja, das war sie, die Geschichte von Lydia. Von dieser Frau, die ihre Heimat in Thyatira verlassen hat und nach Mazedonien zog, nach Philippi, um dort große Geschäfte zu machen. Und die dann tatsächlich den allergrößten Gewinn gemacht hat, der sich denken lässt. Sie hat Jesus Christus gefunden. Wir beten noch. Lieber Herr Jesus, die Apostelgeschichte ist ein tolles Buch, weil dort berichtet wird, wie du in die Leben von Menschen eingreifst. Und du tust es jedes Mal wieder auf neue, überraschende Art und Weise. Immer wieder anders. Immer wieder so, dass wir überrascht sind und einfach nur staunen können, wie du dich um jeden persönlich kümmerst. Wie du bei jedem genau dort ansetzt, wo er Hilfe braucht. Ich danke dir, dass du der Lydia so lange nachgegangen bist. Von Thyatira übers Meer nach Philippi. Und dort an den Fluss, an die Gebetsstätte, dass du ihr diese Missionare geschickt hast und dass du ihr am guten Ende das Herz geöffnet hast, zu verstehen, worum es geht und dass sie dein Kind geworden ist. Sie und viele andere in kurzer Zeit. Wir danken dir für diese mutmachende Geschichte. Sie ist begleitet von viel Schwierigkeiten, aber das hat die Gemeinde nicht daran gehindert zu wachsen, für dich einzustehen. Das möchten auch wir tun und wir bitten dich, dass wir dir die Treue halten, dass wir uns an dir freuen und dass wir doch auch die Freude erleben, dass durch uns Menschen zu dir finden und sich dieser Familie anschließen. Amen.